Es gibt zwei Anschläge. Der erste Anschlag ist der nicht vermeidbare Anschlag. Das ist der Anschlag, der in dieser Nacht, an diesem Tag passiert ist, von irgendwelchen Neonazis, von Faschisten, von Rassisten. Den können wir nicht vermeiden, der ist schon passiert. Und dann gibt es den zweiten Anschlag, das ist der Anschlag der Gesellschaft, der Medien, der Politiker, der Justiz. Und dieser Anschlag ist definitiv bei weitem der schlimmere Anschlag. Und das beeinträchtigt unsere Psyche, das beeinträchtigt unser Leben und das beeinträchtigt alles, was wir besitzen.
Sagt Ibrahim Aslan, und Patrick Lohse und Maler Reinhardt haben jetzt ihren Film so betitelt, Der zweite Anschlag. Es gibt verschiedene Zugänge, verschiedene rassistische Taten, die das Leben der Porträtierten beeinflussten. Welche Gemeinsamkeiten gibt es denn? Also wie kam quasi das zustande, dass ihr diese verschiedenen Personen vereinen wolltet unter diesem Titel Der zweite Anschlag?
Es ging uns auf jeden Fall darum, quasi verschiedene rassistische rechte Gewalttaten aufzuzeigen und diese Kontinuität davon auch darzustellen. Also wir haben uns bewusst dafür entschieden, uns auf Menschen zu konzentrieren, die Ereignisse erlebt haben, also Angehörige verloren haben zu verschiedenen Zeiten, aber auch an verschiedenen Orten, und da eben zu gucken, was vereint diese Menschen. Und ich glaube, das ist natürlich auch einfach ein sehr großer Frust, eine Trauer und eben auch dieses Gefühl, nicht gehört zu werden. Genau, und das war eigentlich auch das, was wir so in den Interviews dann immer wieder erfahren haben.
In dem Film ist hauptsächlich aktuelles Material zu sehen. Es gibt aber einen historischen Rückgriff, nämlich auf den April 2006 und auf die damals in Kassel stattfindende Demo Kein zehntes Opfer. Um was geht es da genau und wieso war euch das auch wichtig, das mit in den Film zu nehmen?
Es war uns schon wichtig, um auch zu zeigen, dass es damals eine sehr, sehr große Beteiligung gab von Menschen, vor allem türkischen Hintergrund, die quasi direkt im Anschluss an diese Tat quasi diese riesige Demonstration organisiert haben, und mehrere tausend Menschen sind durch Kassel gelaufen und haben demonstriert, aber in den großen Medien wurde eben kaum darüber berichtet. Also ich glaube, es war schon einfach so, dass innerhalb der türkischen Community war es sehr, sehr klar, dass da rassistische Taten verübt werden, aber in den quasi im gesellschaftlichen Diskurs in Deutschland war das eben noch nicht angekommen, und das war uns sehr wichtig zu zeigen.
Wir hören noch mal eine Stimme aus dem Film, nämlich die von Maifong Kollat, die das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen miterlebt hat.
Wir hatten das Glück, dass wir so vielen Medien Aufmerksamkeit bekommen haben, weil es gab ja Bilder. Es wurde sehr festgehalten, wie meine Landsleute um ihr Leben bangen. Aber in Hoyerswerda, in Möll, in Solingen, wir haben die Täter nicht. Wir haben die Gesichter von den Tätern nicht. Und hier wird der Staat richtig versagt und auch kein Mensch so richtig bis heute zur Verantwortung gezogen. Ich weiß, hast du überhaupt Hoffnung? Ich weiß einfach nicht. Ich nicht. Die Aufarbeitung.
Maifong Kollat als jemand, der in eurem Film Der zweite Anschlag auch dargestellt wird als Aktivistin, die sich engagiert für eben eine solche Aufarbeitung, immer wieder darauf hinweist, auf institutionellen Rassismus. Inwiefern ist denn dieser Aktivismus auch zusammenzubringen mit dem Engagement der anderen Porträtierten?
Ich denke, dass unsere ProtagonistInnen sich alle sehr unterschiedlich mit Taten auseinandersetzen jetzt im Nachhinein. Also Ibrahim Aslan beispielsweise geht an Schulen, er erzählt als Zeitzeuge von seinen Erlebnissen und steckt eben sehr, sehr viel Energie da rein, so die jüngere Generation zu erreichen. Maifong Kollat, wie auch im Film zu sehen, es steht auf der Bühne, also sie spielt Theater, sie verarbeitet ihre Erfahrungen quasi auf eine künstlerische Art und Weise. Und bei unserem dritten Hauptprotagonisten, Osman Taschkeprüh, der seinen Bruder durch einen Mord des NSU verloren hat, ist es eben dann wieder anders. Also er tritt nicht so sehr in die Öffentlichkeit, er hat nicht das Bedürfnis, da quasi in der Öffentlichkeit seine Erlebnisse zu verarbeiten in dem Sinne. Genau, also ich würde sagen, dass es da sehr individuelle Herangehensweisen gibt, die einfach auch sehr stark mit den Charakteren und zu tun haben, mit den Persönlichkeiten.
Damit, dass ihr zum Beispiel Gülistan Ayaz Avci in den Film hereinbringt, deren Freund 1985 in Hamburg von Neonazis getötet wurde, wird auch diese Zäsur 1989 in Frage gestellt. Wieso war es euch denn wichtig, quasi über diesen Fokus auf die 90er Jahre hinauszugehen?
Ja, eben um genau aufzuzeigen, dass diese Zäsur, wie du es jetzt genannt hast, eben nicht zutrifft, also dass es eben nicht erst nach der Wende Rassismus gab in Deutschland, sondern dass es etwas ist, was schon viel früher aufgetreten ist. Es gab ja auch viele weitere Anschläge, bei denen es der Verdacht sehr nahe liegt, dass es auch sich um rassistische Anschläge handelt, die lediglich nur nicht so benannt wurden. Und das ist eben einfach ein Beispiel, das wir unbedingt in den Film holen sollten.
Wenn es um den NSU-Komplex geht und dessen Aufarbeitung, dann wurden auch immer wieder Fragen gestellt nach eben, wer erinnert, wer ist verantwortlich für Aufarbeitung, welche Fremdzuschreibungen gab es immer wieder, zum Beispiel in der medialen Berichterstattung und gibt es bis heute. Welche Kritiken finden sich denn in eurem Film, welche kritischen Positionen bezüglich offiziellem Erinnern an rechte Gewalt?
Ich würde sagen, dass in unserem Film sehr deutlich wird, also vor allem im Gespräch mit Ibrahim Aslan, dass quasi die Gedenkveranstaltungen, also er erzählt von den Gedenkveranstaltungen, die in Mölln stattfinden und wie er als junger Mann dort quasi hingekommen ist und auch gemerkt hat, er wurde überhaupt nicht mit eingebunden. Also er und seine Familie, die Angehörigen, wurden in die Organisation nicht mit einbezogen und es wurde quasi über ihre Köpfe hinweg entschieden, wie dieses Gedenken an ihre Angehörigen aussehen wird. Und das hat sie mit einer sehr großen Ohnmacht zurückgelassen. Und genau da würde ich sagen, ist auf jeden Fall es ist ein sehr verletzender Moment für Ibrahim und seine Familie.
Sagt Mala Reinhardt, Regisseurin des Films Der zweite Anschlag. In diesem Film begleitet ihr auch das NSU-Tribunal filmisch. Welche Bedeutung hatte das denn? Wieso habt ihr euch entschieden, das mit in den Film zu nehmen? Und welche Bedeutung hat es aber auch für eure Akteurinnen und Akteure?
Ja, das NSU-Tribunal ist für uns nach wie vor ein ganz wichtiger Bezugspunkt, weil es eben vom Konzept her einfach schon total darauf angelegt war, was wir eben auch im Film machen, dass nämlich nicht irgendwelche Experten über diese Menschen sprechen, sondern dass sie selbst zu Wort kommen und dort ja auch selbst eine Anklage formuliert haben. Und zwar auch ein unheimlich wichtiger Ort der Vernetzung. Also viele, viele Betroffene, viele solidarische Menschen haben sich dort auch einfach begegnet und sind in Austausch gekommen. Und wir hatten dort eben auch die Möglichkeit, wichtige Menschen für unseren Film kennenzulernen und haben da auch eins unserer Interviews geführt.
Auch Özge Pinasarp hat bei NSU Watch für NSU Watch gearbeitet und auch sie ist Teil des Filmes und wir hören sie einmal.
Viele Menschen, die sind Deutsche, die haben hier sicheres Leben, stabiles Leben, die kennen Deutschland gut aus, die kennen Neonazis gut aus, auch wie sie sich anziehen. Ich hatte angefangen immer gucken in der U-Bahn oder draußen, also ob dieser Mann oder Frau Neonazi oder nicht, gewaltbereit oder nicht. Du kannst dich in der U-Bahn oder auf der Straße nicht mehr schützen, weil von außen, du bist nicht Deutsche, du gehörst nicht hier. Und dann, wenn du auch ein kleines Kind hast, migrantische Frau bist, dann du bist einfach angreifbar. Dann plötzlich ein Mann, gut angezogen, hat Doktortitel und geht auf die Arbeit, plötzlich hat Gesicht meines Sohnes geschlagen. Also dann war mir, also hatte keine Tattoo auf dem Aussehen, also nicht Nazi. Dann kommt und plötzlich zeigt ihre Gewalt gegenüber meinem Sohn und dann kleine Gesellschaft in der U-Bahn unterstützt dich nicht und dann du bist alleine wie dein Kind. Also dann, also hatte viel, viel Bedeutung in meinem Leben, also hier in Berlin.
So spricht Özge Pinasarp. Damit habt ihr ja auch und an anderen Stellen in den Dokumentarfilmen genommen Bezüge zu aktuellem Rassismus, zu aktuellem Alltagsrassismus. Inwiefern war das denn ein wichtiger Brückenschlag?
Es war uns schon wichtig, einfach diese verschiedenen Facetten aufzuzeigen. Also so zu zeigen, eben Rassismus, rechte Gewalt hat nicht ein Gesicht. Es gibt natürlich diese sehr, sehr schlimmen Fälle, in denen Menschen ermordet werden. Und das wollen wir auch überhaupt gar nicht gleichsetzen mit Alltagsrassismus, den andere Menschen erleben. Aber es sind quasi alles Facetten des gleichen Themas. Und deswegen war es uns sehr wichtig, da verschiedene Stimmen auch zu hören.
Jetzt habt ihr euch auseinandergesetzt damit in der Form eines Dokumentarfilms. Theater, Film spielen auch immer wieder eine wichtige Rolle beim Thema Rassismus, beim Thema rassistische Gewalt, rassistische Morde. Welche Grenzen gibt es denn auch, wenn man das quasi filmisch macht, so eine Auseinandersetzung?
Du hast jetzt die Grenzen angesprochen, die es da gibt. Und ich glaube, Filme oder auch Theater sind natürlich eben ein wichtiges Mittel, ein künstlerisches Mittel, um diese Themen irgendwie in die Gesellschaft reinzutragen, auch um sie zu bearbeiten. In unserem Fall und auch in vielen anderen Fällen ist es auch einfach ein wichtiges Organ, um diese Stimmen zu transportieren, also auch den Betroffenen eine Stimme zu geben. Und ich glaube, die Grenze liegt dann einfach da, dass die Zuschauer von unserem Film beispielsweise sind ja nicht, weil sie den Film schauen, zwangsläufig in der Lage, das alles so nachzuvollziehen oder das zu fühlen. Sie kriegen halt einen Zugang und sie sehen, dass das passiert ist. Aber irgendwo ist da, glaube ich, einfach eine Grenze von so einem Zugang der Empathie oder des Verstehens an diesem Fall oder an das, was die Personen erlebt haben.
Ich glaube, ich würde eigentlich viel mehr quasi mich auf die Möglichkeiten konzentrieren, die diese künstlerische Auseinandersetzung bringt. Also es ist ja einfach so, dass wir jetzt auch in diesem ganzen Prozess des Filmemachens mitbekommen haben, was für ein empowernder Moment das für unsere ProtagonistInnen ist. Also wir waren von Anfang an mit ihnen in Kontakt und auch quasi jetzt bis zum Schluss zum Teil präsentieren sie den Film auch mit uns zusammen. Und es ist einfach ein sehr, sehr, glaube ich, stärkender Moment, den die einzelnen ProtagonistInnen dort erfahren. Also ich glaube, das möchte ich nochmal hervorheben, dass es da quasi auch diese Möglichkeiten gibt.